Herzlich willkommen zu Töne und Temperamente für Eilige. Heute zum Thema, was Sie schon immer über klassische Musik wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. So zum Beispiel die Frage, bin ich normal, wenn ich mich im Konzert langweile? Oder aber, muss ich das Programmheft lesen, wirklich? Oder aber, warum soll man zwischendurch nicht klatschen dürfen? Und warum darf ich im Konzert nicht essen, wie im Kino zum Beispiel? Da geht's doch auch. Und so weiter und so weiter. Fragen sind in erster Linie ja nicht dazu da, um beantwortet zu werden. Fragen sind dazu da, um gestellt zu werden, oder? Doch bei der einen oder anderen Frage kommt man sich dann doch ein bisschen komisch vor. So geht es mir zumindest. Dann denke ich, oh Gott, mit der Frage, da oute ich mich jetzt. Und ich zeige, dass ich eigentlich gar keine Ahnung von der Materie hab. Wobei, gibt es nicht den Satz, es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten? Lassen wir das als solches jetzt einfach mal stehen und steigen hier tiefer in die Musik ein, beziehungsweise in die Frage, was Sie über klassische Musik vielleicht immer schon mal wissen wollten, aber noch nie gefragt haben. Also, lassen Sie mich im Folgenden erst einmal klären, was denn überhaupt klassische Musik ist, da wir im Podcast ja vorwiegend klassische Musik wählen und nur hier und da mal Jazz dabei war. Die Welt der klassischen Musik ist, so ein bisschen, ein Ort des Idealismus. So nehme ich sie zumindest wahr. Ein Ort, wo das Gute das Böse besiegt, die Liebe triumphiert oder zumindest meistens, wo man immer eine zweite Chance bekommt und wo am Ende auch wiederum meistens alles gut ausgeht. So zumindest in der Oper. Und unter klassischer Musik verstehe ich die Musik, die in der westlichen Welt in den letzten paar hundert Jahren komponiert worden ist. Diese Musik ist normalerweise für ein Orchester oder eine Kombination aus Orchesterinstrumenten für Tasteninstrumente, Gitarre oder Gesang geschrieben. Und bis vor kurzer Zeit, das zumindest aus erdgeschichtlicher Zeit, machten die Leute keine große Unterscheidung zwischen populärer und klassischer Musik oder U- und E-Musik. Im 18. und 19. Jahrhundert war das alles einfach Musik und die Leute liebten sie. Man ging zur Aufführung der neuesten Sinfonie, man ging ins Konzert, in die Oper, so wie heute vielleicht zu einem Rockkonzert. Einfach, um Spaß zu haben. Die Leute freuten sich darauf, ihre Lieblingsstars zu sehen, mit ihren Freunden zu klönen und ihren Lieblingsmelodien zu lauschen. Sie trugen Freizeitkleidung, brachten sich Essen und Trinken mit und klatschten und jubelten, sogar während der musikalischen Darbietung. Eben, wenn ihnen danach war. Ja, klassische Musik war damals eher wie heute Popmusik ist. Und heute, ja heute applaudiert man im klassischen Konzert am Ende und in der Oper hier und da auch während der Aufführung. Doch muss das so sein? Dass die Rigidität des Konzertrituals mit ihren Normierungen unattraktiv ist, wissen viele Menschen. Wahrscheinlich sogar fast alle. Wer mag schon stillsitzen, zuhören, nicht essen und nur an außergewöhnlichen Stellen klatschen dürfen? Das ist abschreckend, seien wir doch mal ehrlich. Und dennoch wird diese emotionslose und wenig spontane Haltung trotzdem immer noch so gelebt im Konzertwesen. Und Klassikneulinge müssen sich auf dieses Ritual einstimmen. Nicht selten heißt es, eines müssen Sie mir bitte versprechen, klatschen Sie nicht, jedenfalls nicht zwischen den Sätzen und auch nicht gleich, wenn das Stück vorbei ist. Warten Sie, bis Sie ganz viele um sich herum klatschen hören und klatschen Sie erst dann. Selbstverständlich können wir uns als Klassik-Fan und Zuhörer auf die Seite dieser Ratgeber schlagen und uns so den Anforderungen der Konzertrituale bedingungslos unterwerfen. Denn schließlich kennen wir alle das Phänomen des Fiktionsbruchs. Der entsteht, wenn das Rascheln von Plastik oder das leise Zerkauen von Kartoffelchips uns sofort und umstandslos aus dem Musikgeschehen zurück in die hässliche und überheizte Gegenwart reißt. Sollte es so sein, dass im Konzert niemand essen oder an der falschen Stelle klatschen darf, damit keiner vom Streifen durch das Wunderland der Musik abgelenkt wird? Ja, man ist ja sehr rücksichtsvoll. Man möchte eben total zuhören und nicht nur mit halbem Ohr. Jenes aggressive Gezische aus dem Publikum, wenn jemand gegen den akustischen Strom schwimmt, zeugt ja vom unbedingten Wunsch danach, nichts, aber auch gar nichts zu verpassen. Außerdem würde es wahrscheinlich sehr viel kosten, die Konzertsäle und Opernhäuser nach der Darbietung fachgerecht zu reinigen. Denn wir Menschen neigen ja mitunter dazu, Dinge fallen zu lassen, liegen zu lassen, wegzuwerfen. Womöglich hat man auch die Angst, dass ein Zuschauer etwa mit seiner Grapefruit an den nächststehenden Kontrabass spritzt. Für die eigenartige Isolierung der Konzertmusik von allem, was als zu weltlich genussvoll angesehen werden könnte, gibt es gewiss viele Gründe. Davon gehe ich aus. Und auch mit dem Applaus verhält es sich komplizierter, als man denken mag. Es geht nicht bloß darum, nur an den Darbietungsenden in die Hände zu klatschen und so vermieden zu haben, dass Stücke in der Mitte zerschnitten werden. Das allein wäre albern und zu kurz gedacht. Vielmehr stellt der Konzertapplaus die kümmerlichen Reste von Aktivitäten aus jener Zeit dar, in denen alle miteinander musizierten und es noch keine Scheidung zwischen Aufführenden und Zuhörenden gab. Am Applaus merkt man außerdem, dass durch die Musik überhaupt eine Wirkung zustande kam. Und Applaus ist Honorarersatz. Des Künstlers Brot, sagen manche dazu und kontrollieren, wenn sie auf der Opernbühne zum Beispiel stehen und sich eben verbeugen, ob sie auch mehr Bravi kriegen als die Kollegen. Schließlich stellt der Applaus auch ein rigide, reglementiertes, zeremonielles Verhalten dar. Man könnte sagen, im Konzert ist die Disziplinierung der menschlichen Natur besonders weit fortgeschritten. Dem möchte ich hier nun wirklich nicht widersprechen. Und Applauspolizisten vergessen dabei, wie wichtig die Interpretation des Applausgeschehens als Relikt natürlicher Aktivität des Publikums ist. Die Applauspolizisten möchten alle Zuhörenden in jene lähmungsähnliche Reglosigkeit hineindrängen, zu der eine gesteigerte innerliche Aktivität passieren soll. Ihnen gilt also das Motto: äußerlich die Schildkröte, innerlich aufgewühlt wie nichts. Diese Hörhaltung ist vermutlich aus jener Sicht auf die Musik geboren, die in ihr vor allem die geistige Herausforderung sehen möchte. Dass Musik aber nicht nur geistiges, sondern auch sinnliches Vermögen sein kann, also nicht nur Erkenntnis, sondern auch Erlebnisform, das wissen wir alle. Wir alle haben schon getanzt, haben Musik zum Essen aufgelegt oder uns von grausigen Gitarristen auf süddeutschen Restaurantterrassen vorspielen lassen. Diese Verknüpfung zwischen Musik, Tanz und Essen ist Jahrtausende alt. Eine der schönsten Geschichten dazu findet sich in Giovanni Boccaccios Decamerone, wo 7 junge Frauen und 3 junge Männer der Pest in Florenz im Jahre 1348 entfliehen und einige Zeit auf dem Land verbringen. Dort sind sie lustig, essen, trinken, singen, musizieren und tanzen, und zwar jeden Morgen und jeden Abend. Und dazwischen erzählen sie sich Geschichten. Ein wunderbares Bild, oder? Dass man es sich heute beim Musikhören nicht mehr so richtig gut gehen lässt, hat mit einer Entwicklung zu tun, die ungefähr 200 Jahre alt ist. Nämlich mit der Anfang des 19. Jahrhunderts bewusst getroffenen Entscheidung, zwischen Unterhaltungsmusik und ernster Musik zu trennen. Der eigenartigen Reinigung des Musikhörens von jeglichen anderen weltlichen Genüssen entspricht der Anschauung, dass die Musik eine virtuelle Welt darstellt, in die nicht einreisen kann, wer mit den Füßen zu sehr auf der Erde festhängt. Es soll einfach nichts ablenken vom Hin- und Zuhören. Man hat Angst, dass die Musik zur akustischen Beilage verkommt und wünscht sich zur gleichen Zeit ein Publikum, das auf mehr aus ist als auf schnellen Genuss und Triebbefriedigung. Weil das Hören selbst ein sinnlicher Akt ist, haben die Verfechter des nicht essenden, kontrolliert applaudierenden Konzertbesuchertums gut reden. Sie sagen einfach, dass die Zurücknahme der Außenaktivitäten der guten Sache diene, nämlich das Hören selber und die zugehörige Sinnlichkeit maximal hochzufahren. Manchmal geht diese Rechnung vollkommen auf. Und manchmal auch nicht. Das Einzige, was dann noch hilft, ist Entspannung. Und vielleicht ein paar Gedanken über die furchtbare Einseitigkeit des Musikbegriffs, der hier gepflegt wird. Die zementene Kraft von Hörtypologie über die Frage, ob es nicht auch mal ein bisschen verschiedenartiger sein darf. Diese Musik und jene. Das eine Bedürfnis und das andere. Dieses Zuhören und eben auch ein anderes, ein solches. Andere Länder geben uns dazu Beispiel. Hier nun ein kleiner und kurzer Gruß von Robert Schumann. Er nannte es Stücklein und es gehört zum Werk Bunte Blätter, Opus 99. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Danke, dass Sie sich zugeschaltet und bis hierhin gelauscht haben. Schön wäre es, wenn Sie diesen Podcast bewerten und abonnieren. Denn damit erhöhen Sie seine Reichweite und das wiederum würde uns sehr helfen, denn dann werden wir mehr gehört. Und wenn Sie dazu keine Lust oder Zeit haben, dann ist das auch in Ordnung. A bientôt!